Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Ihr habt die neue Folge Nummer 34, Gerechtigkeit und Loseblatt, angeklickt und das ist auch gut so. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin. Pierre Lorenz ist heute nicht da, aber ihr Kollege Maximilian Amos, Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell, ist hier und weshalb er sich jetzt mit mir herumschlagen muss. Hallo Max.
Hallo, immer wieder eine Freude.
Wir haben Donnerstag, den 12. Dezember, zeichne gegen Mittag auf und das sind unsere Themen. Die wichtigste globale Nachricht der Woche ist der Sturz des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Der war noch nicht ganz in Moskau gelandet, da debattiert Deutschland wie auch andere Länder über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge. Wir sprechen mit Winfried Kluth von der Uni Halle. Die zweitwichtigste globale Nachricht: In Rumänien hat ein Gericht die Präsidentschaftswahl annulliert wegen russischer Desinformation. Was heißt das für unsere Bundestagswahl im Februar? Fragen wir die Hochschullehrerin Svenja Behrendt. Die wichtigste nicht-globale Nachricht, jedenfalls für Anwälte: Die RVG-Gebühren sollen steigen. Aber sie tun es wohl nicht, erst einmal. Maximilian wird das alles erklären. Außerdem, der Bundestag debattiert einen fraktionsübergreifenden Vorschuss zur Organspende. Da geht es um die berühmte Widerspruchslösung. Und eine Bank hat einen 88-jährigen Mann altersdiskriminiert und der war ungünstigerweise Ex-Richter am Bundesarbeitsgericht. Da hätte man wohl doch lieber das mit den Fähnchen gemacht.
Ja, die Entwicklung, die uns alle in den vergangenen Tagen wohl am meisten beschäftigt hat, ist eben der Sturz des syrischen Diktators Assad. Der ist ja infolge eines dann doch sehr schnell voranschreitenden Rebellenaufstandes aus der Hauptstadt Damaskus geflohen und hat dem Vernehmen nach bei seinem guten Freund Wladimir Putin Asyl gefunden mit seiner Familie in Russland, womit dann aber auch seine Herrschaft in Syrien eben faktisch am Ende ist. Und jetzt hat eben die Rebellengruppe HTS schon das Kommando übernommen, nimmt sogar schon Gespräche mit westlichen Regierungen auf, wie man hört. Aber man weiß noch nicht so recht, mit wem man es zu tun hat.
Der Führer der HTS, der Milizenführer Abu Muhammad al-Jolani, hat ja eine auch recht bewegte, nicht unbedingt lupenreine Vergangenheit.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also er war mal bei Al-Qaida, hatte wohl auch Beziehungen zum Islamischen Staat. Also hat eine, ich glaube, das kann man so sagen, islamistische, extremistische Vergangenheit. Nun gibt er sich gemäßigt. Er sagt, er habe eine Entwicklung durchgemacht und wolle das Land befrieden. Das haben natürlich auch schon seit dem arabischen Frühling sehr viele Leute behauptet im Laufe der Jahre.
Ja, da ist die Lage im Moment ziemlich unübersichtlich. Vielleicht der Hinweis hier noch, weil das von gestandenen Journalistinnen verbreitet wurde. Der neue Justizminister Shadi Al-Waisis soll mitgeteilt haben, es dürften nun keine Frauen mehr in der Justiz auftreten und Fälle bearbeiten. Das entspricht ja ein bisschen unseren Befürchtungen. Das ist womöglich fake. Jedenfalls gibt es dafür keine bestimmten guten Quellen. Es gibt aber auch keine richtigen Dementis. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Wollte ich nur kurz mitgeteilt haben. Es ist also offenbar alles unklar und wir haben es wohl auch mit ein bisschen Desinformation zu tun. Aber nun ist die juristisch in Deutschland interessante Frage ja vermutlich, wenn der Bürgerkrieg in Syrien wirklich vorbei sein sollte, was passiert denn dann mit den syrischen Flüchtlingen, die seit Beginn des Krieges 2011 nach Deutschland geflohen sind?
Ja, genau, da stellen sich natürlich einige Fragen. Also laut Bundesinnenministerium, ich habe das nochmal nachgeschaut, leben mittlerweile fast 1.974.136 Menschen mit syrischer Herkunft in Deutschland. Ich glaube, das war der Stand von Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind jetzt nur nicht alles Flüchtlinge oder auch nicht mehr, aber doch viele. Und die werden sich jetzt natürlich zum Teil auch fragen, ob sie bald in ihr Heimatland zurück müssen, wie es ja schon Politiker aus der AfD, aber wenn ich es richtig vernommen habe, auch aus der Union zum Teil fordern. Ich habe mich dazu heute Morgen mal mit Winfried Kluth unterhalten. Es ist der Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und Leiter der Forschungsstelle Migrationsrecht. Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Winfried Kluth.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Kluth, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ja nach der Flucht des syrischen Machthabers Assad einen sofortigen Entscheidungsstopp für Asylanträge von Menschen aus Syrien verhängt. Betroffen sind da jetzt 47.000 Asylanträge von Syrerinnen und Syrern, die noch anhängig sind. Erstmal vorweg, warum hat das BMF diese Entscheidung getroffen?
Das hängt schlicht damit zusammen, dass die Entscheidungsgrundlage sich durch diese Vorgänge auch ändert. Die Entscheidungen über die Gewährung von Schutz hängen ja ganz stark von der Einschätzung der Gefahrenlage im Heimatstaat ab. Und diese Gefahrenlage ist jetzt durch die neuen Entwicklungen natürlich grundlegend verändert worden. Einmal dadurch, dass die Spitze des bisherigen Regimes, also Assad-Regime, das Land verlassen hat. Wir haben also praktisch nicht mehr die gleichen Machthaber. Aber auch die Frage, in welchen Teilen des Landes gibt es jetzt in welcher Form weiter einen Bürgerkrieg, muss neu geklärt werden. Und deswegen muss die Arbeit an den einzelnen Anträgen so lange unterbrochen werden, bis man neue, und zwar zuverlässige, stabile, gut fundierte Gefahrenlageneinschätzungen für Syrien hat, und zwar für ganz Syrien. Es ist ja keine einheitliche Lage dort. Wir haben in den verschiedenen Teilen des Landes unterschiedliche Rebellen und Gruppen, die dort agieren.
Ja, Sie sagen, die Verhältnisse haben sich geändert. Die Zustände in Syrien sind ja derzeit noch sehr unübersichtlich. Über die neuen Machthaber, die wechselnd als Islamisten oder als gemäßigt bezeichnet werden, ist ja auch noch relativ wenig bekannt. Glauben Sie denn, dass in absehbarer Zeit die Verhältnisse insoweit geklärt sind, dass die asylrechtliche Lage wieder zuverlässig überprüft werden kann in Syrien?
Nun, da bin ich leider auch nicht schlauer als die Experten. Und die Experten sagen auch abwarten. Wir haben ja bislang nur vorläufige Entwicklungen. Wir haben die neuen Machthaber, die jetzt in Damaskus versuchen, eine neue staatliche Struktur mit einer gewissen Stabilität zu entwickeln. Aber wir haben ja auch in anderen Landesteilen, also in der Grenze zur Türkei, eben kurdische und türkische Aktivitäten. Das alles muss in Ruhe beobachtet werden. Wir können nur umgekehrt sagen, was es nicht mehr gibt, ist eine Verfolgung durch das Assad-Regime. Und das ist relevant für diejenigen, die bislang als Flüchtlinge anerkannt wurden, weil sie vom Assad-Regime verfolgt wurden. Das ist gewissermaßen das, was wir sicher wissen. Alles andere ist tatsächlich im Fluss und muss deswegen auch beobachtet und dann neu eingeschätzt werden.
Sie sagen, diejenigen, die als Flüchtlinge anerkannt sind wegen Verfolgung durch das Assad-Regime, ist das denn eine signifikante Zahl? Wie ist denn der aufenthaltsrechtliche Status der meisten Syrer, die in Deutschland leben, unter Schutz?
Ja, wir haben vor allen Dingen nach 2015 ja die meisten eben anerkannt als Subsidiär-Schutzberechtigte, weil sie aus den Bürgerkriegsgebieten kamen und weil dieses Verfahren vom BAMF dann auch ohne Einzelanhörung durchgeführt wurde. Das war nicht ganz legal, aber das hat man gemacht, um die vielen Anträge schneller bearbeiten zu können. Ich denke, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, so unter 20% der Anerkannten dürften als Flüchtlinge anerkannt worden sein. Und hier muss man jetzt auch sehen, dass diese, ich sag mal, Anerkennungen von Personen, die schon lange hier sind, die haben auch in der Regel heutzutage ein stabiles Aufenthaltsrecht, unabhängig von der Anerkennung als Flüchtling, weil sie zum Beispiel ein stabiles Beschäftigungsverhältnis haben. Sehr viele, viele 10.000 Syrer sind eingebürgert. 2015 bis heute haben wir 9 Jahre. Und man kann, wenn man in einer Beschäftigung ist und einen rechtmäßigen Aufenthalt hat, ja schon nach 5 Jahren eingebürgert werden und sonst nach 8 Jahren. Und das ist jetzt nochmal verkürzt worden durch die letzte Staatsangehörigkeitsreform.
Ja.
Das bedeutet also auch, dass viele, die früh gekommen sind, von diesen Veränderungen jetzt rechtlich gar nicht mehr betroffen wären.
Ja. Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wir sprachen ja gerade über Subsidiärschutzberechtigte, anerkannte Flüchtlinge. Für alle, die jetzt nicht mit den asylrechtlichen Feinheiten vertraut sind, vielleicht in 2 Sätzen der Unterschied zwischen der Anerkennung als Flüchtling und subsidiärem Schutz.
Ja, bei der Anerkennung als Flüchtling brauchen wir eine Verfolgungshandlung, die auf die einzelne Person oder die Gruppe, die er angehört, gerichtet ist. Und da gibt es auch bestimmte Verfolgungsgründe, also wegen der Religion und anderer Merkmale. Bei den Bürgerkriegsflüchtlingen, also beim subsidiären Schutz, kommt es auf die allgemeine Gefahrenlage, also die willkürliche Gefahr, die den Menschen dort droht, an. Und da haben wir eben auch nicht eben eine Gefährdung des Einzelnen. Die muss dann nicht nachgewiesen werden, sondern es wird gewissermaßen auf die allgemeinen Gefahren, die vom Bürgerkrieg ausgehen, abgestellt. Und da kommt es darauf an, dass in diesem Bürgerkrieg auch willkürlich Zivilisten auch eben verfolgt, beziehungsweise verfolgt ist dann der falsche Begriff, aber gefährdet sind, dass ihnen ein ernsthafter Schaden droht. Und da ist die allgemeine Lageeinschätzung natürlich noch wichtiger, als die Beurteilung des Einzelfalles.
Ja, das heißt, die meisten Syrer durften also deshalb bleiben, weil die Situation im Bürgerkrieg zu unsicher war, um sie zurückzuschicken. So kann man das gleich zusammenfassen. Ne?
Genau, so ist das.
Ja. Was bedeutet dann die neue Situation, in der jetzt zwar das Assad-Regime gestürzt scheint offenbar, die Lage aber weiterhin sehr unruhig ist? Also Israel bombardiert ja auch aktuell dem Vernehmen nach massiv Stellungen der syrischen Armee. Sie sagten schon, die Türkei operiert da, man weiß nicht, was da noch alles passiert. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht auch noch andere Kräfte einmischen, weiß ich nicht. Was ist jetzt sozusagen, wie würden Sie jetzt momentan den Status derjenigen sehen, die subsidiär schutzberechtigt waren bisher?
Genau, bei denen ist es ja so, dass der Status erstmal zuerkannt wurde. Mhm. Und wenn man sagt, die Lage hat sich geändert, dann muss geprüft werden, ob dieser Status widerrufen werden kann. Und dafür ist eben Voraussetzung, dass man eine neue Gefahrenlageneinschätzung hat, die diese Gefährdungen, also die ernsthaften Schäden ausschließt. Das ist quasi ein zweites Verfahren, aber umgekehrt mit dem Ziel festzustellen, die zunächst angenommene Gefährdungslage besteht nicht mehr.
Das heißt, da würde dann jetzt nochmal neu geprüft werden in Bezug auf die Subsidiärschutzberechtigten auch?
Genau, ne? Das heißt, beim subsidiären Schutz ist es ja so, dass sich das immer auf das Gebiet insgesamt bezieht, nicht auf die Einzelpersonen. Mhm. Wenn festgestellt würde, dass in Bezug auf Syrien diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, dann könnte man eben für alle, die eben den subsidiären Schutzstatus haben, ein Widerrufsverfahren durchführen. Wichtig ist hier, dass man unterscheidet zwischen dieser Anerkennung und dem aufenthaltsrechtlichen Status. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Der Aufenthaltstitel wird erteilt aufgrund der Anerkennung, aber die Personen, die einen Aufenthaltstitel haben, können ja dann weiter wandern in andere Aufenthaltstitel, wenn sie zum Beispiel eine Beschäftigung haben oder sie können eben auch eingebürgert werden. Deswegen ist das nicht die gleiche Zahl der Personen, die betroffen sind. Letztendlich, man kann das gewissermaßen auch rechtlich genauer fassen, sind besonders diejenigen betroffen, die nur einen humanitären Aufenthaltstitel haben und auch Sozialhilfe vom Staat erhalten, also nicht die eigene Existenz durch Beschäftigung auch sichern. Das ist die Personengruppe, bei der der Widerruf dann auch dazu führen würde, dass der humanitäre Aufenthaltstitel eben auch widerrufen werden könnte und dass sie ausreisepflichtig wären.
Ja, also wir haben rausgearbeitet, man muss die Fluchtgründe auf jeden Fall auseinanderhalten bei der Bewertung, wie es jetzt weitergeht für die Menschen. Diejenigen, die tatsächlich eine Anerkennung als Flüchtlinge bekommen haben, weil sie vor dem Assad-Regime geflohen sind, drohen die auch jetzt diesen Status wieder zu verlieren? Und was wäre dann die Folge?
Genau, da ist es genauso, dass es darauf ankommt, wie ihr jetziger aufenthaltsrechtlicher Status ist. Also wenn sie eben, wir haben ja also viele Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, viele Personen im Gesundheitswesen, die ja eine feste Beschäftigung haben, die können eben auch aufgrund dieser Aufenthaltstitel natürlich hier bleiben. Mhm. Und da gibt es sogar den Wunsch, dass sie bleiben. Wir hatten in den letzten Tagen in den Medien die genauen Zahlen, wie viele Ärztinnen und Ärzte in den einzelnen Ländern in den Krankenhäusern arbeiten und was passieren würde, also dass man die also ist eine Größenordnung teilweise von über 10%, wo wir dann Lücken in unserer eigenen Versorgung hätten. Da hat man direkt gesehen, also man kann daran sehen, wie fest große Teile dieser Flüchtlinge in unserer Gesellschaft und in unserem Arbeitsleben und Arbeitsprozessen und Sicherung, Daseinsvorsorge auch verankert sind. Und auch da gilt dann das Gleiche. Am problematischsten ist die Lage für diejenigen, die keine Beschäftigung haben, die letztendlich Sozialhilfe, Bürgergeld empfangen. Dort kann eben auch ein entsprechender Widerruf der Anerkennung zum Widerruf des Aufenthaltstitels führen, mit der Folge einer Ausreisepflicht.
Ja, wenn wir bei diesen Leuten nochmal kurz bleiben würden, also Sie haben ja angesprochen, es kommt ja darauf an, ob sich jemand eine Arbeit suchen kann. Das ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, verbunden auch mit diesem, also möglicherweise verbunden mit diesem sogenannten Spurwechsel, den man ja auch machen kann. Die Möglichkeit gibt es ja, dass ich sozusagen aus diesem humanitären Schutzstatus rauswandern kann in eine Arbeitsmigration. Für wen käme das jetzt in Betracht von den Leuten, die jetzt noch keinen solchen Titel haben, also kein solches dauerhaftes Bleiberecht haben?
Ja, also bei der letzten Gesetzesänderung hat man das, was Sie auch zutreffend als Spurwechsel bezeichnet haben, ja erweitert. Also ist jetzt leichter möglich, weil der Gesetzgeber gesagt hat, wir haben ein noch größeres Interesse, dass alle, die in eine Beschäftigung kommen können, dann auch hier bleiben. Und deswegen hat man gesagt, wenn ein Anspruch auf die Erteilung des Aufenthaltstitels besteht, dann kann man also die Spur wechseln. Und das hat man bei allen relevanten Aufenthaltstiteln zum Zweck der Beschäftigung gemacht. Das waren bislang Ermessenstatbestände. Und die hat man jetzt mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung zu Ansprüchen gemacht, sodass also jeder, der eine gewisse Mindestqualifikation hat, einen Anspruch hat auf diesen Aufenthaltstitel und damit auch auf den Spurwechsel. Das ist also im Interesse der Ausschöpfung der Potenziale für den Arbeitsmarkt, auch bei denjenigen, die bei uns internationalen Schutz suchen.
Ja, wenn ich das mal so zusammenfasse, kann man natürlich auch sagen, dann, also einerseits sagen wir, die Lage ist unübersichtlich. Das ist auch richtig, dass das BAMF jetzt erstmal die Prüfung hinten anstellt. Und es gibt ja auch ein Interesse daran, Leute vielleicht in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dass so diese politischen Forderungen, die zuletzt aufkamen, ja, jetzt also quasi sofort nach dem Sturz von Assad, man müsste jetzt mal schauen, dass man die Leute schnell zurückschickt nach Syrien. Ich denke, die kommen in verschiedener Hinsicht zu früh, oder?
Ja, die sind meines Erachtens auch mit Blick auf das Gesetz völlig unangemessen, weil erstens müssen ja auch die Menschen selber entscheiden. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und zweitens betrifft das ja vor allen Dingen jetzt die Menschen, wo wir gerade gesagt haben, die haben nur den Schutzanspruch und nicht ein anderes Aufenthaltsrecht. Und da gilt dann auch eben diese behutsame Vorgehensweise. Wir müssen das da erstmal genau prüfen. Deswegen zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, Flugzeuge zu chartern, das ist tatsächlich etwas Holterdiepolter und entspricht auch nicht den Anforderungen an eine gründliche Prüfung, die das Asylgesetz hier von den Behörden verlangt. Das BAMF hat ja solche Äußerungen auch nicht getätigt, sondern gesagt, wir müssen das jetzt erstmal in Ruhe prüfen. Und das ist auch der Weg, den das Recht hier weist. Im Übrigen ist es auch so, dass ganz unabhängig davon, zu welchem Ergebnis man kommt, bei der Ausreisepflicht auch immer zu berücksichtigen ist, also was für eine Frist man dann dort hat, wie lange man schon da war, wie die persönliche Lage ist, ob Kinder in die Schule gehen. Es wird geprüft, ob man im Heimatstaat auch schon eine Unterkunftsmöglichkeit hat. Das Gesetz sieht dort viele Ermessensgesichtspunkte vor bei der näheren Ausgestaltung der Rückkehr. Also unser Recht ist nicht so, dass man sagt, jetzt ist die Lage anders und dann wird man in einen Container gesteckt und zurückgebracht, sondern auch da ist unser Recht human und verlangt eine Berücksichtigung der jeweiligen Lebensumstände. Und ich glaube, das ist auch alles wichtig als Botschaft, dass hier nicht so schwarz-weiß die Rechtslage ist, sondern eben auch durchaus aufmerksam für die jeweiligen Lebensumstände. Denn es geht ja um die Rückkehr in ein Land, das lange Jahre einen Bürgerkrieg hatte und wo man nicht davon ausgehen kann, dass man in eine bezugsfertige Wohnung kommt. Und die Kinderrechtskonvention, also sobald Kinder dabei sind, verlangt besondere Aufmerksamkeit, dass eben auch da Schulbildung und so weiter möglich ist. Das muss alles mit berücksichtigt werden, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, nach unseren geltenden gesetzlichen Regelungen.
Ja. Ja, das Recht ist voller, wohl auch durchaus berechtigter Grautöne wieder einmal. Herr Kluth, ich danke Ihnen, dass Sie uns das ein bisschen erläutert haben. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Überraschung.
In Rumänien hat ein Gericht die Wahl von Calin Georgescu annulliert. Der rechtsextreme Politiker hatte die Wahl formal gewonnen, obwohl er zuvor eigentlich ein ziemlicher Nobody war. Der tauchte in keinen Talkshows auf oder irgendwelchen TV-Debatten. Er hatte keinerlei Sichtbarkeit außerhalb von sozialen Medien.
Aber er hatte Erfolg auf TikTok. Es kommt einem ja ein wenig bekannt vor. Also die Rechtspopulisten scheinen ja so ein bisschen ein Händchen zu haben, wenn man sich weltweit umschaut für Social-Media-Arbeit.
Ja, genau. Und das macht das Ganze wahrscheinlich auch so schwierig abzuschichten. Einerseits haben sie ein Händchen dafür, andererseits kriegen sie vielleicht ein bisschen Hilfe. In Rumänien soll der rechtspopulistische Kandidat ganz erheblich von russischer Unterstützung profitiert haben, und zwar in völlig unbekannter Dimension. Über 500.000 Bots soll eine TikTok-Kampagne für ihn orchestriert haben. Tausende Accounts wurden aktiv oder benannten sich kurzfristig um und verteilten dann Georgescus Inhalte massenhaft. Und dabei geht es auch um verdeckte Parteienfinanzierung. Kurz vor der Wahl sollen mehr als 3 Millionen Euro am Tag ihren Weg zu Georgescus Kampagne gefunden haben. Und das alles ist nun in Dokumenten des Geheimdienstes offenbart worden und hat so zur Annullierung der Wahl durch das Verfassungsgericht geführt.
Ja, das ist natürlich auch ein ziemlich einschneidender Schnitt. Ein Verfassungsgericht, was eine nationale Wahl annulliert. Ich nehme an, das ist breit debattiert worden und hat auch für Kritik gesorgt.
Genau, es bietet sich ja dann an, als sozusagen Verlierer dieser Entscheidung zu sagen, das ist jetzt alles Manipulation. Zuvor hatte das Gericht ja schon die Kandidatur einer nationalen Extremistin annulliert von Diana Zosoaka. Und schon damals gab es Kritik am Gericht, auch in dieser Richtung und sogar auch gerichtsintern in einer dissenting opinion. Da hat einer der Richter also gesagt, das Gericht habe keine Grundlage für diesen Schritt gehabt. Und naja, diese Entscheidung füttert natürlich nun die Erzählung vom tiefen Staat und den Eliten, die sich gegen eine demokratische Wahl auflehnen.
Das kennt man ja auch woanders her, ne? Auf der anderen Seite des Atlantiks.
Genau, also die Erzählung, das ist die Grunderzählung aller Populisten auf der ganzen Welt. Das wahre Volk muss sich gegen Machtmissbrauch der Eliten stemmen. Und wir wählen ja nun auch beide noch, wir haben Populisten. Und auch bei uns gibt es Vorzeichen russischer Einflussnahme. Ich habe mich gefragt, ging so eine Annullierung eigentlich auch in Deutschland? Und ist das eigentlich gut, wenn ein Gericht einfach so eine Wahl beiseite wischt, weil der Geheimdienst von manipuliertem Wählerwillen ausgeht? Das habe ich Svenja Behrendt gefragt und sie ist Juniorprofessorin für öffentliches Recht an der Uni Mannheim und Senior Researcher am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Sie beschäftigt sich mit Demokratie und ihren Gefährdungen vor allen Dingen auch, und das finde ich ganz interessant, aus interdisziplinärer, also auch psychologischer Sicht. Svenja Behrendt, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen sprechen über die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Rumänien. Hat die Demokratie sich durch diese Entscheidung nun durchgesetzt? Ist das was Gutes? Oder war diese Entscheidung unterm Strich sogar schädlich?
Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, denn Demokratie ist ja eigentlich ist ein hochkomplexes Konzept. Wenn man Demokratie wahren möchte, dann bedeutet das, dass man eine gewisse Instabilität auch über die Zeit stabilisieren muss. Und es geht auch nicht allein um irgendwie Mehrheitswillen. Demokratie lebt zwar von Entscheidungen, aber zugleich sind Entscheidungen auch nicht schon deshalb relevant, weil sie rechtlich relevant, weil sie getroffen werden. Man muss da ja gewisse Anforderungen auch an die Qualität von Entscheidungen stellen, damit man sie als rechtlich relevant einordnen kann. Das gilt im Grunde überall, aber natürlich auch für das gesamte Funktionieren des Gemeinwesens wichtigen Entscheidungen wie die Wahlentscheidung. Und deswegen sind solche Wahlmanipulationen und Manipulationsversuche, also im Grunde kann man ja meistens da eher von Manipulationsversuchen sprechen, weil wir gar nicht wissen, wie erfolgreich sie sind. Aber wir sehen es halt, dass solche Manipulationsversuche in großem Umfang gestartet werden. Und zugleich wissen wir auch, dass menschliche Entscheidungsfindung natürlich beeinflussbar ist. Und ja, deswegen entsteht dann halt dieses Problem. Und dieses Problem ist ja relativ, zumindest in diesem Ausmaß, relativ neu. Propaganda kennt man natürlich seit einer halben Ewigkeit, aber dieses Ausmaß und diese Dimension, wie es halt wirkt, ist ja relativ neu. Deswegen stehen wir jetzt vor dem Problem, wie man halt auch sowas einordnet, wie man damit umgeht, gesellschaftlich und rechtlich, politisch und so weiter. Ja. Also das ist eine hochkomplexe Situation, aber meines Erachtens ist die Entscheidung des rumänischen Verfassungsgerichts mit Blick auf Demokratie vor dem Hintergrund auch richtig gewesen.
Okay. Genau, das scheint ja so ein bisschen Blackbox zu sein. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die Debatten, die wir zur Desinformation haben. Auch da wird immer gesagt, oh, da müssen wir jetzt was tun. So richtig viel Empirie ist dann immer ganz schwierig rauszukriegen, weil es so ein neues Phänomen ist und weil man auch immer nicht weiß, haben die Wähler nun einfach entschieden, wie sie wollten oder wurden sie manipuliert. Das Gericht hat sich nun ausdrücklich auf die Entscheidungsfreiheit der Wähler bezogen. Man muss vielleicht dazu sagen, die Entscheidung haben wir nicht vorliegen, aber wir kennen die Gründe, die kolportiert werden. Der Wählerwillen sei verzerrt worden und damit eben auch die Chancengleichheit der Kandidaten. Ich übertrage das so ein bisschen aus der deutschen Dogmatik, aber irgendwie so ist das argumentiert worden. Aber Sie haben es schon angesprochen, man kann den wahren Wählerwillen ja gar nicht feststellen. Also ist das jetzt im Grunde Ihre Bewertung auch so eine Art Mutmaßung? Man kann nur hoffen, ja, die haben ein Problem erkannt. Wahrscheinlich war es gut. Mehr kann man aber wahrscheinlich gar nicht sagen, oder?
Ja, also das mit dem Wählerwillen ist ohnehin sehr, sehr problematisch. Im Grunde arbeiten wir da mit einer Fiktion. Zugleich ist der Wählerwillen aber natürlich auch überall irgendwie, der taucht ja an x Stellen auf, um halt gerade bei politischer und Herrschaft irgendwie was zu legitimieren oder politische Linien vorzugeben. Und da wird ja wahnsinnig viel auf den Wählerwillen rekurriert. Da arbeitet man mit viel Zuschreibung, das wird überhöht und das Ganze stützt sich dann auf mal mehr, mal weniger belastbaren Indizien. Aber also wirklich feststellen, was für ein Wählerwille da besteht, das kann man eigentlich nur nicht oder wenn überhaupt, dann nur in einem sehr begrenzten Ausmaß. Wichtig ist dabei vielleicht auch noch, dass man sich ja erst einmal auch überhaupt im Klaren sein muss, was man damit eigentlich meint. Also meint man den Willen des einzelnen Wählers als Wählerwillen oder Wählerschaft als Kollektiv? Das ist kein ganz unwichtiger Unterschied, sowohl konzeptionell als auch für die Frage, welchen Sachverhalt man da eigentlich aufklären muss und dann auch welche normativen Anforderungen man daran stellt und wie man damit umgeht, wenn man dann halt so einen Manipulationsversuch feststellt. Sowohl das mit dem individuellen als auch mit dem kollektiven Wählerwillen ist hochkomplex und problematisch. Also da müsste man sich halt auch mit den ganzen sozialpsychologischen Ansätzen, die es halt in diesen Bereichen dann halt auch gibt, mal wirklich auseinandersetzen. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr interdisziplinäres Problem, was wir hier vor uns dann haben. Und eine Verzerrung des Wählerwillens als solchen, also darauf zielt ja dann Ihre Frage ab, inwiefern man den feststellen kann. Das kann man ja eigentlich nur, indem man so einen Ist-Zustand mit dem Zustand vergleicht, wie er bestünde, wenn das jeweilige Ereignis nicht stattgefunden hätte. Also man müsste so eine Art Kausalitätsprüfung eigentlich machen. Da müsste man aber dann ja auch sich mit dem Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit beschäftigen. Denn ein richtig harter Kausalitätsnachweis, also dass der Nachweis als solcher wirklich gelingt, das ist ja bei diesen Konstellationen, das ist absurd, das kann man mit den bisherigen Mitteln und Methoden der Erkenntnis, wird das in den seltensten Fällen mal gelingen. Und also da kommen die ganzen konzeptionellen Probleme kombinieren, dann kommt dann zusammen mit den ganzen Problemen, die man mit auf der Erkenntnisseite halt noch zusätzlich hat. Dementsprechend ist das kein gangbarer Weg, wenn man so einen Kausalitätsnachweis fordern würde. Und das kann natürlich nicht sein. Also deswegen brauchen wir, glaube ich, gesellschaftlich und für die Demokratie können wir so einen Kausalitätsnachweis nicht fordern, wenn es darum geht, ob solche Wahlmanipulationsversuche wirklich halt die Wählerschaft in einer Weise beeinflusst haben, die relevant ist für die Wahlentscheidung. Da muss man einen anderen Weg finden.
Was natürlich dann aber dazu führt, dass man viel mehr Angriffspunkte lässt für Leute, die dann sagen, aha, guck mal an, die Eliten versuchen sich hier dem demokratischen Willen zu widersetzen. Sie haben nicht mal Beweise dafür, dass eine Wahlmanipulation stattgefunden hat. Also das ist dann eine offene Flanke. Ja. Wir haben ja in Deutschland und der EU eher so Rechtsordnungen, die auf Prävention setzen. Im Wahlfälschung zum Beispiel habe ich mal nachgeguckt. Ich muss gestehen, das erste Mal in meinem Leben, aber ist strafbar nach 107a StGB. Eines der neuesten Instrumente, über das wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben, ist der Digital Services Act. Also das digitale Dienstegesetz, das ja langkurzfristige Maßnahmen gegen Desinformation vorsieht, wollen wir hier nicht vertiefen. Aber Rumänien wird irgendwelche Normen gehabt haben, die es verbieten, Wahlen zu fälschen und zu manipulieren. Kann man jetzt den Schluss ziehen, dass Prävention ein Stück weit wirkungslos geworden ist gegenüber so dynamischen und systemischen Angriffen von außen, von Russland?
Ich glaube nicht. Also zum einen Prävention als solche, das meint ja nur, dass man den Gefahren schon im Vorfeld begegnet. Also dass man irgendwie solche Desinformationskampagnen, während sie beginnen oder während sie laufen, dass man denen halt frühzeitig, dass man die frühzeitig abbricht oder unterbindet, sodass halt sich das gar nicht erst einstellen kann, diese Erfolge, die wir vermeiden wollen. Also wenn man solche präventiven Mittel hat, die das erreichen können, dann würde Prävention natürlich funktionieren. Also es stellt sich halt die Frage, ob wir da die richtigen Mittel haben. Das Strafrecht ist meines Erachtens da ohnehin schon, es ist eigentlich kein guter Ausgangspunkt, weil Strafrecht halt auch nur es hat eine präventive Dimension, ja, aber die ist eben sehr gerichtet auf einzelne Individuen und ist natürlich auch hoch problematisch in der Anwendung, weil wir da eben den Schuldnachweis brauchen. brauchen für diese jeweiligen Maßnahmen. Und das sind ja lange Verfahren. Bis dahin ist dann das Kind auch schon längst in den Brunnen gefallen mit Blick auf die Demokratie. Ja. Also auf Strafrecht kann man da eigentlich nicht setzen. Deswegen brauchen wir ganz dringend einfach andere Mittel. Ja, und der DSA, der ist halt noch relativ jung. Also da müssen wir dann im Grunde noch erst sehen, wie sich das alles entwickelt, ob das wirksam wird oder nicht. Die EU-Kommission ist ja auch aufmerksam geworden auf diesen Fall in Rumänien und hat da ja, erscheint da ja Anstrengungen zu unternehmen, dass man da halt auch mal prüft, ob es einen Verstoß gegen die Regelung des DSA gibt. Da werden ja jedenfalls Vorbereitungsmaßnahmen in der Hinsicht getroffen, um das zu prüfen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber ja, eigentlich müsste man halt wirklich viel früher, es müsste alles viel früher greifen. Aber das ist vielleicht auch einfach so ein Effekt, dass es das Ganze erstmal in Gang kommen muss. Das
weiß man jetzt vielleicht halt auch nicht.
Ne? Ja, auf jeden Fall, das mit Sicherheit.
Gut, jetzt schauen wir mal, der Lernprozess wird wahrscheinlich nicht so weit gediehen sein, dass er bis zur Bundestagswahl schon reicht. Gehen wir mal ein Szenario durch. Was passiert denn, wenn in Deutschland ein Überraschungskandidat, also bei uns ja erstmal eine Partei, sich durchsetzt? Der Verfassungsschutz hat ja schon eindringlich gewarnt vor russischer Einflussnahme auf die kommende Bundestagswahl. Es gibt interministerielle Projektgruppen zum Erkennen ausländischer Manipulation. Das scheint mir aber alles noch sehr im Aufbau begriffen zu sein. Wie gut sind wir denn vorbereitet?
Das ist zum einen natürlich jetzt so eine Frage, die auf die praktische Handhabung und das, was denn da wirklich passiert, also wie die ganzen Gruppen und wie der Umgang an den diversen Stellen damit ist. Da fehlt mir natürlich die Einsicht in die Arbeit, die dort geleistet wird und so. Das kann ich nicht beurteilen. Von daher wäre es, müsste man sich vielleicht da mal mit den interministeriellen Projektgruppen auseinandersetzen und mal fragen, was die dann so genau machen. Aber mit Blick auf das Verfassungsrecht und die theoretischen Grundlagen, also das ist ja dann auch das, wenn man versucht, was praktisch aufzusetzen, muss man ja auch irgendwie eine Grundlage haben, um das irgendwie normativ einzuordnen, um halt das auch verfassungsrechtlich zu bewerten mit Blick auf die Demokratie und mit Blick auf Entscheidungsfreiheit von Wählern und sowas. Und da lässt sich momentan noch sagen, dass wir eigentlich wirklich nicht gut vorbereitet sind, weil unser ganzes Verfassungsrecht halt noch in großen Teilen von Überhöhung auch an menschliche Entscheidungsfreiheit lebt, dass das für diese Probleme relativ blind ist. Und da müssen wir eigentlich zu einem anderen Verständnis kommen, dass halt für diese Feinheiten viel, viel sensibler ist. Die Frage, wie man halt damit in der Praxis umgeht.
Ganz kurz, wenn ich Sie trotzdem unterbrechen darf, weil das fand ich doch sehr bemerkenswert. Ja, Sie sagten, eine Überhöhung der menschlichen Entscheidungsfähigkeit. Sprechen Sie damit an auf kognitive Verzerrungen etc., denen wir unterliegen und über die wir in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder mal gesprochen haben in allen Zusammenhängen, sprich nur schnelles Denken, langsames Denken, Kahneman und Tversky und all diese Leute. Meinen Sie das und dass wir darauf jetzt im Grundgesetz, im Verfassungsrecht reagieren sollten? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, schon. Also im Grunde brauchen wir ein Verständnis von Autonomie und menschlicher Entscheidungsfreiheit auch in dem rechtlichen Bereich, dass die Realität menschlichen Entscheidens viel besser zur Kenntnis nimmt und viel besser auch die normativen Vorgaben daran anpasst.
Gehen wir nochmal ganz kurz in die Praxis zurück. Wie würde denn jetzt in Deutschland so eine Situation gelöst werden? Wir haben jetzt ja nun die Verfassung, wie sie aussieht und die Rechtslage. Es gibt ein Wahlprüfungsverfahren in Deutschland. Wie würde das laufen und könnte das denn überhaupt jetzt so eine Manipulation wie in Rumänien erfassen?
Es ist ja nicht so, worum es mir halt geht, keinerlei Grundlage im Verfassungsrecht hätte. Der Verfassungstext, mit dem man arbeiten kann, der wäre solchen Auslegungen und dem halt durchaus zugänglich. Die Frage ist halt nur, ob die jeweiligen Akteure, die darüber entscheiden, auch so eine Konzeption halt, sich dieser Konzeption halt öffnen und ob die Probleme, die bei dem bisherigen etablierten Verständnis bestehen, weil man eben blind ist für solche Sachen, ob man sich davon dann lösen kann, beziehungsweise ob man die bisherigen etablierten Herangehensweisen daran, man muss ja nicht zwingend halt genau das Konzept, aber dass man dann halt irgendwie der Sache nach zumindest das macht, was man eben machen muss. Man muss zu einem feineren Konzept dahin. Also man müsste beispielsweise in Deutschland wäre der Aufhänger für diese Problematik, die sich in Rumänien stellt, wäre ja vielleicht die Freiheit der Wahl in, also als einer der Wahlrechtsgrundsätze in Artikel 38. Das ist aber bislang so von der Literatur und Rechtsprechung ist das zugeschnitten auf ganz andere Konstellationen. Das müsste man halt weiterentwickeln. Das ginge durchaus. Also das, und das wäre dann halt auch kompatibel mit dem, was ich für die, von der theoretischen Arbeit her meine. Da muss man dann halt nicht zwingend darauf abstellen. Aber man braucht halt irgendwas, was in dieser Richtung halt liegt.
Wie würde das Verfahren denn ablaufen?
Zunächst einmal wird bei so einem Wahlprüfungsverfahren, das liegt erstmal in der Hand vom Bundestag. Der Bundestag würde über sowas entscheiden, würde so ein Verfahren durchführen und entscheiden. Und gegen diese Entscheidung könnte man dann gegebenenfalls Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht einlegen. Da ist die Grundlage Artikel 41 Grundgesetz und das Nähere ist dann im Wahlprüfungsgesetz geregelt. Genau, das ist so im Wesentlichen das. Also erstmal ist es halt Sache des Bundestages. Ja, die Frage, ob das dann halt vom Bundestag halt erkannt werden würde, diese Problematik, es ist ja unmittelbar einleuchtend, dass das irgendwie problematisch ist, wenn über Social Media solche Manipulationsversuche, die halt einen Kandidaten ganz stark pushen und dass das potenziell problematisch ist. Das haben wir im Übrigen ja auch schon bei der Cambridge Analytica-Skandal in den USA und nicht nur in den USA, da war ja auch, also solche Probleme gibt's und die sind ja schon, also es gibt, wird mit Sicherheit kaum jemanden geben, der da kein Störgefühl hat. Von daher wird, kann ich mir gut vorstellen, dass man auch im Bundestag da schon die Problematik sehen wird.
So, ich frage nochmal ganz zugespitzt. Glauben Sie denn, dass wir damit rechnen müssen, dass in der Bundestagswahl es zu Manipulationsversuchen kommt und wir dann nicht ausreichend gewappnet sind, um eine Wahl gegebenenfalls zu annullieren oder sonst wie drauf gut zu reagieren?
Also ich glaube, dass wir solchen Manipulationsversuchen, dass es dazu kommen wird, dazu sind die Interessen halt an der Beeinflussung einfach auch zu stark ausgeprägt. Von daher wird man damit auf jeden Fall, dazu wird es kommen. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß? Und dann stellt sich die Frage, inwieweit halt die Akteure auch diese neuen Probleme einschätzen können und wie bereitwillig man halt darauf dann reagiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt bei jeglichen Manipulationsversuchen so eine Wahl annulliert, weil es eben halt auch um eine gewisse Intensität und Auswirkung, also der Impact muss ja schon auf die Wahl irgendwie da sein. Und das einzuschätzen wird, glaube ich, das große Problem werden, dem sich mit Sicherheit auch die beteiligten Akteure dann sehr bewusst sein werden.
Okay. Ganz vielen Dank, Frau Behrendt.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Gerne.
Und in Berlin?
Ja, gehen wir mal zurück nach Deutschland aus der großen weiten Welt. Wer dachte, dass nach dem Zusammenbruch der Ampelkoalition, die Olaf Scholz, wie die Amerikaner sagen würden, jetzt zur Lame Duck gemacht hat, im Bundestag nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht würde, der hat sich wohl getäuscht. Und auch das Kabinett ist fleißig dabei, hat in dieser Woche nochmal Entwürfe beschlossen und dabei vielleicht auch ein wenig für die Tonne gearbeitet, oder?
Ja, man weiß ja immer nicht, was ist da jetzt PR und was nicht, denn so ein Kabinettsbeschluss ist erstmal billiger als ein Plakat und ein Entwurf ist schnell geschrieben, aber es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass ohne Mehrheit im Parlament noch viel beschlossen wird, oder?
Genau, aber man will sich wohl doch nicht beirren lassen in der Regierung und zeigen, dass man weiter konstruktiv arbeitet. Das betrifft neben Vorhaben wie der Verlängerung der Mietpreisbremse und der vom BFFG angemahnten Reform des BKA-Gesetzes, die man jetzt noch durchs Kabinett gewunken hat, auch noch etwas anderes, das man in den Bundestag schicken will, das viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr interessieren dürfte, nämlich die Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren.
Mit der hatte man ja eigentlich fest gerechnet, oder?
Ja, die Anwälte klagen natürlich, wie fast alle Berufsgruppen, über steigende Kosten und Inflation und pochen darauf, dass nach 2021 endlich nochmal die Gebühren angehoben werden, nach denen sie abrechnen. Und der damalige Justizminister Marco Buschmann, wir erinnern uns noch von der FDP, ist ja noch nicht allzu lange her, hatte auf dem Anwaltstag in Bielefeld im Juni noch voller Zuversicht angekündigt, dass die jetzt kommen werde. Dann hat er auch sehr schnell den Entwurf vorgelegt. Allerdings hat der es eben nicht mehr durch die Abstimmung im Kabinett geschafft, bevor die Ampel dann Anfang November implodiert ist, wie man so schön liest manchmal. Jetzt dachte man schon, dass dieses Vorhaben wie so viele andere erstmal gestorben wäre. Nun kommt aber Volker Wissing, seines Zeichens parteiloser Interimsjustizminister, daher und bringt eine Formulierungshilfe für ein Gesetz durch die Abstimmung im Kabinett. Und die sieht im Wesentlichen das vor, was auch schon im Entwurf von Buschmann drin stand, also eine Erhöhung der Festgebühren um 9%, Wertgebühren um 6%. Außerdem sollen auch Justizgebühren steigen und noch ein paar andere Sachen.
Ja, aber Volker Wissing fragt man sich ja immer noch so ein bisschen, was treibt den eigentlich an und was wird aus dem eigentlich? Aber das werden wir wahrscheinlich in einer anderen Folge diskutieren müssen. Du hast angedeutet, dieser Entwurf kam mehr oder weniger aus dem Nichts.
Ja, absolut. Also ich habe mich mal ein wenig umgehört gestern und es waren viele, ich glaube auch im BMJ selber, ein wenig überrumpelt davon, was da um die Ecke kam, dass das jetzt so schnell durchs Kabinett ging, beziehungsweise so kurz vor Schluss. Deshalb war auch erstmal unklar, welche Chancen dieser Entwurf jetzt tatsächlich hat. Also in seinem neuen Haus im BMJ ist man sich da aktuell wohl auch nicht ganz sicher. Deshalb habe ich mal selber bei den Fraktionen von CDU, CSU und FDP nachgefragt, auf die es ja wahrscheinlich dabei ankommen wird. Mein Bericht dazu, der gestern auf Berg aktuell erschienen ist, den findet ihr übrigens auch in den Shownotes.
Wenn ich mir das Verhalten bei anderen Themen anschaue, würde ich vermuten, hier schenkt niemand mehr niemandem irgendwas.
Ja, das kann man so sagen. Also jedenfalls für die Union gilt das wohl. Deren rechtspolitischer Sprecher Günther Krings hat mir gesagt, dass man nicht sehe, wie man das seriös bis zum Ende der Legislaturperiode abhandeln soll. Da gibt es ja nur noch ein paar wenige Sachen, die man vielleicht noch durchbekommen würde, aber sicherlich nicht mehr alles. Und das, so habe ich ihn verstanden, wird eben nicht dazugehören, aus Sicht der Union jedenfalls. Von der FDP-Sprecherin Katrin Helling-Pla klang das noch etwas offener, aber auch sehr zurückhaltend. Also natürlich kann man sagen, vielleicht geht da noch was, aber ich bin da eher verhalten, ob das wirklich noch klappt.
Okay, aber die Anwaltschaft drängelt da ja nun schon seit Ewigkeiten und eigentlich immer auf dieses Vorhaben.
Ja, und auch der DAV hat ja gestern prompt, als das bekannt wurde, eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo das nochmal unterstützt und darauf gepocht wurde, dass das jetzt auch durchgeht. Das ist auch seit langem ja eben ein Anliegen der Anwaltschaft. Ich glaube auch, dass man Buschmann und der FDP wahrscheinlich nicht vergessen würde, wenn sie bei diesem Entwurf, den er selbst im Wesentlichen dieses Jahr noch versprochen hat, jetzt nur aus Bockigkeit oder was auch immer nicht mitgeht, dann braucht er sich wahrscheinlich auf den nächsten Anwaltstag nicht mehr blicken lassen.
Falls es nicht mehr vor der Bundestagswahl klappt, wird das jedenfalls dann recht lange dauern, ne? Bis das wieder erneut in den Bundestag kommt.
Genau, denn nach einer Bundestagswahl gilt ja der Grundsatz der sachlichen Diskontinuität. Das heißt, Gesetzgebungsverfahren, die bis dahin nicht abgeschlossen sind, sind erstmal tot sozusagen. Also daher ist hier schon ein wenig Druck auf dem Kessel, aber das gilt ja auch für viele andere Sachen.
Genau, und mit denen machen wir jetzt weiter.
Das ganz große Rad.
Ja, wir machen direkt weiter mit der Rubrik, was im Bundestag ganz vielleicht doch noch beschlossen werden könnte. Die Abgeordneten haben sich auf den letzten Metern nicht nur mit den Geldsorgen der Anwältinnen und Anwälte zu befassen, sondern auch mit einigen ganz schön schwierigen Themen. In der vergangenen Woche wurde am Donnerstag im Bundestag zum einen über die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs debattiert. Stichwort Folge 33. Wer es nicht gehört hat, hört mal gerne rein. Später am Tag ging es dann eben auch noch um ein anderes Thema, und zwar die Widerspruchslösung in der Organspende.
Das ist aber jetzt ein ziemlich altes Thema, oder?
Ja, das begleitet uns in der Tat schon seit einigen Jahren und ist eigentlich juristisch wie gesellschaftlich ausdiskutiert, könnte man sagen. Daher vielleicht nochmal in aller Kürze, also der Gesetzentwurf will für die Organspende die sogenannte Widerspruchslösung einführen. Also das heißt, dass Menschen künftig nicht nur dann als Spender in Frage kommen, wenn sie in eine Organ- oder Gewebeentnahme aktiv eingewilligt haben, sondern auch dann, wenn sie nicht ausdrücklich widersprochen haben. Und davon versprechen sich die Initiatoren dieses im Übrigen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurfs, zu denen neben der, ich glaube, mit federführenden SPD-Politikerin Sabine Dittmar auch der jetzige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und sein Vorgänger Jens Spahn von der CDU gehören, künftig mehr Organspenden.
Und die brauchen wir ja sehr dringend, wenn ich das richtig lese.
Ja, das ist, glaube ich, unbestritten. Also wir haben in Deutschland seit vielen Jahren einen chronischen Mangel an Organspenden. Es gibt ja die berühmte Warteliste, auf der viele Leute stehen, die konkret ein Spenderorgan benötigen. Und da wird nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht sortiert, aber auch Personen, die sehr dringend ein Organ benötigen und denen es auch wirklich helfen würde, bekommen mitunter jahrelang keines.
Und ich glaube, das muss man auch nochmal ganz klar festhalten, ne? Da sterben Leute auf der Warteliste.
Ja, genau, das passiert leider wirklich. Also wir kompensieren zwar unseren Organmangel ein Stück weit dadurch, dass wir Spenderorgane noch aus anderen Ländern bekommen. Da gibt es einen Verband, dem sich ein paar Länder zusammengeschlossen haben, Eurotransplant, also vornehmlich europäische Nachbarländer. Aber das reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Also nach wie vor stehen über 8.500 Menschen auf der Warteliste. Und ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, täglich sterben bis zu 3 Personen wohl, die vergeblich auf ein Spenderorgan gewartet haben, täglich.
Andere Länder versorgen uns also mit Spenderorganen. Haben die dann ein höheres Spenderaufkommen und wie überhaupt?
Ja, in der Tat. Also wir sind in Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich hinten dran mit den Organspenden. Ich habe die Statistik rausgesucht von 2022, stammt die noch. Da gab es bundesweit 869 Organspenderinnen und Organspender. Das entspricht 10,3 Spendern pro Million Einwohner. Zum Vergleich, in Europa führt Spanien regelmäßig diese Statistik an. Da kamen 2022 auf 1 Million ganze 46 Spender, also mehr als das Vierfache. Und nirgends sonst in der EU warten auch Patienten so lange auf ein Organ wie in Deutschland im Schnitt, nämlich 8 Jahre.
Ich vermute mal, das liegt auch daran, dass andere Länder bei der Organspende nach der Widerspruchslösung verfahren, die wir jetzt hier andenken.
Ja, die meisten Länder machen es tatsächlich so. Und man darf natürlich auch zumindest vermuten, dass das ein Stück weit mit der Widerspruchslösung, also dass das höhere Spendeaufkommen in Verbindung steht.
Ja, du hast ja schon gesagt, Widerspruchslösung heißt, per Default wird jeder Spender, der nicht widersprochen hat. Und im Moment ist es ja noch so, dass man sich aktiv bereit erklären muss. Übrigens auch ein kognitionspsychologisches Phänomen, ne? Weil man irgendwie dann erstmal was tun muss.
Genau, das ist Teil des Problems, ja.
Ja, genau, das ist das Problem. Und da sind wir sozusagen bei dem Thema, was ich mit Svenja Behrendt besprochen habe. Wie spielt die Psychologie eigentlich in das rein, was wir per Gesetz regeln wollen? Also dieser Podcast hat quasi einen roten Faden, jedenfalls an zwei kleinen Stellen. Naja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, sind in Umfragen aber die meisten Leute für die Organspende und finden das auch ganz toll. Wo liegt denn also das Problem?
Ja, also das ist in der Tat so, dass in Umfragen die meisten Leute immer sagen, Organspende finde ich super und sich da sehr offen gegenüber zeigen. Und wie du schon angedeutet hast, in vielen Fällen dürfte das Problem eben sein, dass sich Leute dann aber nicht aktiv damit befassen. Und das müssen sie ja eben momentan, um Spender zu werden. Also wir hatten jahrelang die sogenannte Zustimmungslösung, bei der Organe und Gewebe dann nur entnommen werden dürfen, in der Regel, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Oder wenn dann hinterher die Angehörigen sagen, dass das ihrem Willen entsprochen habe. Auch das muss aber irgendwie begründet und dann vorher mal geäußert worden sein. Das heißt, sie muss es zu Lebzeiten irgendwie dokumentiert haben, in Form von einem Organspendeausweis. Es gibt mittlerweile auch ein Organspenderegister, wo man sich eintragen lassen kann, aber das muss man eben alles aktiv machen. Und weil jetzt seit langem klar war, dass diese Methode eben dazu führt, dass sich die meisten Menschen gar nicht damit auseinandersetzen und dann eben auch keine Zustimmung erteilen, obwohl sie es vielleicht grundsätzlich gut fänden und das da auch bereit zu wären, gab es schon immer Debatten, eben das mit dieser Widerspruchslösung zu machen. Weil sich dafür aber seinerzeit keine Mehrheit fand, hat man dann 2012 erstmal die sogenannte Entscheidungslösung eingeführt. Das ist eigentlich aber nur so eine Art frisierte Zustimmungslösung, denn da bekommen dann Menschen, um sie bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und so ein bisschen anzustupsen, in regelmäßigen Abständen Infomaterial zugeschickt. Aber das hat bislang eben auch nicht dazu geführt, dass so viel mehr Menschen jetzt Organe spenden würden.
Ja, weil man da wieder was machen muss erstmal. Okay. Und jetzt soll nach dem Gesetzentwurf die Widerspruchslösung kommen. Funktioniert das dann ähnlich?
Ja, auch hier müsste man seine Erklärung dann den Widerspruch eben dokumentieren. Es kann dann auch in besagtem Register sein, kann aber auch dann durch ein Schreiben an den Hausarzt oder auch eine Erklärung eben gegenüber Angehörigen. Also es funktioniert sozusagen dann spiegelbildlich ein Stück weit. Genau, das ist sozusagen dann aber der entscheidende Unterschied, dass man dann eben dokumentieren muss, dass man es nicht will und nicht, dass man es will.
Jetzt gibt's ja bei diesem Thema, was ja auch so ein Stück weit tabuisiert wird, durchaus viele Bedenken. Viele haben Angst, dass sie als Ersatzteillager dienen nach ihrem Tod. Und ja, es gibt auch juristische Bedenken. Wie fundiert sind die denn?
Ja, die Organspende ist natürlich schon etwas höchst Persönliches. Also es geht ja um die Frage, ob man jetzt Teile seines Körpers für jemand anderen zur Verfügung stellen möchte. Viel persönlicher kann man sagen, geht's fast nicht. Juristisch gesprochen geht's dabei so um das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Also das wird teilweise aus Artikel 2 Absatz 2, also dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber eher aus dem Persönlichkeitsrecht abgeleitet. Das ist ja auch postmortal weiter gilt in Teilen und auch noch aus der Religionsfreiheit. Da muss man eben sehen, es geht da schon um bedeutende Individualrechtsgüter und die müssen sich ja auch in einem liberalen und dem Individualismus verpflichteten Rechtsstaat nicht einfach Mehrheitsbelangen unterordnen. Die sind auch sehr bedeutend, insbesondere steht hinter dem, also diesen Mehrheitsbelangen auch das Recht auf Leben. Das heißt also das Recht auf Leben der Personen, die potenziellen Organe erhalten könnten oder müssten. Und dieses kann sich ja auch zu einer Schutzpflicht des Staates durchaus verdichten, der dann dafür sorgen muss, dass eben ausreichend Spenderorgane bereitstehen. Also auch hier haben wir ein wichtiges Individualrechtsgut. Das sollte man sicherlich nicht vergessen. mit der reinen Abwägung dieser beiden oder dieser Rechtsgüter ist die Geschichte dann aber nicht auserzählt, denn es gibt durchaus auch Zweifel an der Geeignetheit der Widerspruchslösung, für höhere Organspendezahlen zu sorgen. Das will ich jetzt hier nicht im Einzelnen ausbreiten, aber das ist auch nicht unumstritten, dass das wirklich die Lösung des Problems wäre. Stattdessen sagen dann Gegner, man müsse eigentlich eher an der Infrastruktur und Abläufen bei der Organspende nacharbeiten.
Okay, unabhängig von den materiellen Bedenken und Problemen, die da vielleicht auftauchen könnten. Wie sicher ist denn, dass das noch gesetzt werden könnte? In Berlin ist ja nicht gerade ein reibungsloser Betrieb angesagt.
Ja, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch unseren Podcast heute. Bei den Entwürfen, die parteipolitisch gefärbt sind, da würde ich sowieso gleich abwinken. Das wird nichts mehr, glaube ich. Allerdings haben wir hier einen Antrag, der fraktionsübergreifend gestellt wurde, also der von Parlamentariern aus Regierung und Opposition unterstützt wird. Und die Abstimmung darüber dürfte, denke ich, als Gewissensentscheidung vom Fraktionszwang auch frei sein, wie das auch bei anderen ethisch aufgeladenen Themen, wie zum Beispiel der Suizidassistenz in der Vergangenheit ja gemacht wurde. In der ersten Lesung vergangene Woche drängte dann unter anderem auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU auf eine Verabschiedung noch in dieser Wahlperiode. Ich halte es daher zumindest mal nicht für ausgeschlossen, aber es ist Stand jetzt natürlich völlig unklar, ob der Entwurf überhaupt eine Mehrheit finden wird, auch also inhaltlich.
Es wäre auch immer eine interessante Pointe, wenn so wichtige Dinge dann plötzlich klappen, wenn es gerade keine funktionierende Regierung gibt. Was will uns das eigentlich mitteilen? Naja, vielleicht spendet es uns einfach Hoffnung. So, zum Schluss noch ein kleines Update. Wir vermissten ja ein wenig das Gesetzgebungsvorhaben zur Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Und da ist nun die abschließende Beratung angekündigt, und zwar für den 19. Dezember. Da werden dann einige Regelungen aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ins Grundgesetz übertragen. Also das Gericht besteht aus 2 Senaten mit jeweils 8 Richtern und Richterinnen. Die Amtszeit beträgt 12 Jahre und so weiter. Auch die Bindungswirkung kommt ins Grundgesetz, sowie die Wahl von Richtern, wenn eine Wahl nicht zustande kommt.
Also vielleicht auch mal ein Gesetz, das noch Aussicht auf Erfolg hat, nicht wahr?
Ich würde fast sogar sagen, wenn dann das. Dagegen ist nur die AfD, wobei selbst die vor allem die Motivation kritisierte, was mich ein bisschen überrascht hatte. Also da hätte ich mit mehr Vehemenz gerechnet.
Tja, wobei man muss ja sagen, dass sie ja sogar eigentlich ein bisschen der Adressat dieses Gesetzes sind, wenn man sich die Debatte so anguckt. Also, hätte ich auch mit mehr Widerspruch vielleicht.
Ja, aber möchtest du das in der Öffentlichkeit sagen, dass du sagst,
wir
so
sind
ja.
Das ist übrigens die demokratiefeindliche Kraft. Ja.
Ihr meint uns.
Ja. Würde ich vielleicht auch nicht machen.
Aus kommunikationsstrategischer Sicht würde ich es auch nicht machen. Genau, würde ich einfach so Klappe halten und ein bisschen grummeln und that's it.
Ja. Haben wir denn neben diesem schweren Thema vielleicht noch was Leichtes, bevor wir gleich zum Ausklang kommen?
Ja, und ich möchte mit einer gewissen Zufriedenheit mitteilen, es geht nicht um Heckspoiler, Autos oder Hunde, sondern um einen AGG-Fall, den das Landgericht Kassel entschieden hat. Also es hatte jedenfalls in diesem Fall eine Bank einem 88-Jährigen aufgrund seines Alters eine Kreditkarte verweigert und ja, da kam es nun zum Prozess.
Ja, ich nehme an, weil die Bank bei dem Alter dann nicht mehr mit einer Rückzahlung rechnete, war der Grund?
Naja, das ist halt die brutale Erwägung. Banken machen da halt eine Rechnung auf und genau so ist es. Der 88-Jährige hatte einen Kreditrahmen von 2.500 Euro beantragt, relativ bescheiden. Und als die Bank das verweigerte, klagte er auf Entschädigung und zwar in Höhe von 3.000 Euro. Das war vielleicht etwas ungünstig, dass der Mann Ex-Richter am BAG war, sich also mutmaßlich ein bisschen auskannte. Es handelt sich also um einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot aus 19.1 AGG. Es fehlte nämlich an einem sachlichen Grund für diese Differenzierung. So entschied es schon das AG Kassel. Und das LG hat das nun bestätigt. Die Rückzahlung hätte die Bank per Bonitätsprüfung sicherstellen können. Da gab es also eine Alternative. Und man kann schließlich auch alt sein und solvent. Das geht also auch. Und selbst bei einem höheren Ausfallrisiko hätte man ja erst einmal Verfügungsrahmen und Tilgungskonditionen anpassen können. Außerdem, und das möchte ich den ganzen Bargeldfetischisten hier in Berlin mal hinter die Ohren schreiben, seien Kreditkarten üblich und erforderlich. Und wenn man das alten Menschen verweigere, seien die Einschränkungen erheblich. Ja, ich spreche mit dir, Späti, hier um die Ecke. Naja, egal. Es wird aber besser. Es wird besser. Ein interessantes Detail in diesem Fall fand ich übrigens, 3.000 Euro hielt das Landgericht für angemessen. Es hat aber entschieden, dass das soziale Renommee als früherer Bundesrichter nicht berücksichtigt werden könnte. So hat es die Vorinstanz, das Amtsgericht, noch befunden. Es leuchte ihm nämlich nicht ein, warum in einem gleichgelagerten Fall, bei dem der Betroffene eine geringere berufliche Qualifikation habe, eine niedrigere Entschädigungssumme angemessen sein sollte. So, Und was, Max, glaubst du, müsste jetzt die Konsequenz sein, wenn das eine Gericht gesagt hat, 3000 Euro und das nächste sagt dann, ja gut, aber irgendwie das soziale Renommee können wir jetzt da nicht berücksichtigen. Was müsste jetzt wohl eigentlich passieren?
Also man könnte jetzt ganz naiv auf die Idee kommen, dass man dann auch den Anspruch ein bisschen absenken würde.
Genau. Das ist eben das Schöne an der Gerichtspraxis. Das ist natürlich nicht das Ergebnis, sondern der Richter am BRG behält den Anspruch auf 3000 Euro Wahlgründe. Also kann man sich durchlesen. Wir verlinken euch natürlich einen Text dazu, der bei Berg aktuell erschienen ist. Aber das fand ich irgendwie witzig, dass man sagt, so 3000 Euro ist 3000 Euro, aber es gibt andere Gründe. Irgendwie widerspricht das meinem mathematischen Verständnis. Naja. Da hilft jetzt wahrscheinlich nur noch die Podcast-Ausgangsmusik. Max, es war mir wieder ein Vergnügen. Die hoffentlich auch.
Ich darf das sagen, mir war es auch wieder ein Vergnügen, Henrik.
Ich werde das immer wieder abfragen.
Wird so langsam zum Running Gag, so wie Pias bleibt uns gewogen.
Den nimm es nicht vorweg, dann wird sie sauer. Also, ja. So geht wertschätzendes Feedback. Wenn auch ihr davon etwas übrig habt, von dem wertschätzenden Feedback, hinterlasst es in den Apps oder sozialen Medien, schreibt uns auf gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Abonniert den Podcast, damit ihr wisst, ob Pia nächste Woche wieder dabei ist. Und bis sie wieder da ist, bleibt mir die Ehre. Oder Max, hast du Lust? Willst du es mal machen?
Soll ich einfach mal? Ich mach's einfach mal.
Mach mal.
Bleibt uns gewogen. Wie klang das?
Fantastisch. Adios, ich find's gut. Tschüss.